Also er hat sich in Runde 3 ja schon zu Recht als Lucky bezeichnet, als sein Temperament mal kurz durchgegangen war und sein Frustball 20 Zentimeter am Balkind vorbeigeflogen ist.
Ey, so, da hat er echt Glück gehabt, ja.
Das wäre die zweite Disqualifikation bei Grand Slams für ihn gewesen. Also das hat nicht mal John McEnroe geschafft. Weiß nicht, ob er da auch noch einen Rekord jagen will. Aber
mittlerweile sind wir angekommen, tief in der zweiten Woche der Australian Open 2026. Eine Folge zu diesem Turnier gab es letzte Woche schon mit Sophie und Stefan. Heute am Mittwochmittag, beziehungsweise wenn diese Folge rausgeht, Mittwochnachmittag, dann also wieder in der ursprünglichen Besatzung mit Stefan Schnürle und mit mir. Hallo Stefan.
Hallo Dennis, hallo an alle.
Das Turnier ist fast schon wieder rum, ne? Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ich denke dann manchmal so, Vorfreude Australian Open. Gut, jetzt war ich bei der ersten Folge von CrossCourt nicht so richtig mit dabei, aber jetzt sind wir in der zweiten Woche und ich denke so, boah, ist schon bald wieder vorbei. Das finde ich immer ein bisschen schade.
Ja, das schon, aber es zieht sich ja, finde ich, in den Tagen gerade ein bisschen hin so. Deswegen, ja, ich freue mich jetzt auf ein spannenden Endspurt hoffentlich.
Spannend, das ist die Frage, weil dieses Turnier ist ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwie auch etwas komisch. Ne? Es gab gar nicht so richtig viele Überraschungen. Es gab sehr viele klare Matches. Wir haben viele gesetzte Spielerinnen und Spieler gesehen, die sich dann weit reingespielt haben. Ich habe mal auf das Achtelfinale geschaut bei den Männern und bei den Frauen. Ich glaube, bei den Männern hat es gar kein Spiel über 5 Sätze gegeben. Und bei den Frauen hat es nur eine Partie im Achtelfinale über die volle Distanz gegeben. Wie gefallen dir die Australian Open unter diesem Gesichtspunkt so insgesamt?
Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Das Positive ist für mich ein bisschen, es kann jetzt nur spannender werden. Also du hast gesagt, es ist halt ein bisschen sehr vorhersehbar. Es ist erstmals in der Open Era im Achtelfinale vom Männer-Draw, dass halt wirklich nur gesetzte Spieler waren. Auch das erste Mal, glaube ich, dass im Viertelfinale von Männern und Frauen alle Top 6 dabei waren. Das ist schon auch krass. Ja, es gab nach der dritten Runde, du hast gesagt, keine 5-Satz-Matches, ist richtig. Es gab aber auch nur 2 Matches überhaupt, die über 4 Sätze gingen. Das waren Rüd gegen Shelton und Zverev gegen Tien. Alles andere waren ja wirklich glatte 3-Satz-Siege. Und bei den Frauen das gleiche Bild, wie du gesagt hast. Nur Muchova gegen Goff. Sonst das letzte 3-Satz-Match in der dritten Runde außerdem. Das ist schon ein bisschen ja einseitig. Ich meine, Alcaraz, Sinner und Djokovic ist jetzt auch das zweite Trio in der Geschichte oder in der Open-Era-Geschichte, was 4 aufeinanderfolgende Grand Slams erreicht hat. Das haben davor nur Djokovic, Nadal und Murray 2011, 2012 geschafft. Also das ist schon ein bisschen eine Vorhersehbarkeit gerade gegeben. Es ist gut zu tippen, wenn man nicht auf hohe Quoten hofft. Ja, und die meisten Matches entwickeln halt nicht wirklich die riesige Spannung mit wenigen Ausnahmen. Musetti Djokovic hätte heute spannend werden können, falls der Nerven gezeigt hätte. In den ersten 2 Sätzen war er ja schon ein gutes Stück besser. Dann musste er aufgeben. Zverev gegen Tien war da wirklich noch das spannendste Match eigentlich. Positiv natürlich aber auch, um das mal auch zu sagen, wir haben jetzt sehr gute Halbfinals. Also wir könnten jetzt noch mit richtigen Krachern belohnt werden. Bei den Frauen kommt es ein bisschen darauf an, wie Svitolina das gestalten kann, bei den Männern vielleicht auch, wie fit ist Djokovic, aber es könnte noch was Gutes bevorstehen, vor allem auch Richtung Endspiele, was ein bisschen dagegen spricht. Rod Laver Arena ist jetzt gerade in den letzten Zeit nicht mehr so bekannt für die ganz großen Klassiker irgendwie, also das letzte 5-Satz-Match dort war tatsächlich in der ersten Runde, nicht von dem Jahr, sondern von den vergangenes Jahr Australian Open 2025, als Medvedev gegen Tien gespielt hat. Seitdem kein 5-Satz-Match mehr, das ist schon eine lange Zeit.
Ja, ist total auffällig, das stimmt. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, also wenn du mich jetzt hier heute in dieser Folge gefragt hättest, was bleibt denn eigentlich jetzt von den ersten anderthalb Wochen Australian Open 2026, da hätte ich erstmal so ein bisschen überlegen müssen, was ja dafür spricht, dass wir diese ganz großen Geschichten bei diesem Turnier eigentlich bislang noch nicht hatten. Ja. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, jetzt nach hinten raus kann da natürlich nochmal was Großes kommen, die Spiele, auf die wir hinfiebern. Lass uns spielerisch vielleicht mit den ganz frischen Eindrücken direkt starten, weil Jannik Sinner hat sich in der Rod Laver Arena vor vielleicht einer Stunde ungefähr gegen Ben Shelton durchgesetzt in 3 Sätzen. Wenn ich richtig zugehört habe, 22 Sätze in Folge hat Ben Shelton jetzt gegen Jannik Sinner verloren. Das ist ja auch Wahnsinn. Zumal ich finde, ich bin gleich auf deine Einschätzung gespannt, dass Jannik Sinner gefühlt noch nicht bei 100% gewesen ist. Endphase Satz 2, da gab es so eine Situation, wo man nicht so richtig wusste, was ist jetzt genau. Trotzdem kommt er in 3 Sätzen durch. Was hat deiner Meinung nach da den Ausschlag gegeben?
dass er der bessere Spieler insgesamt ist. Also,
Ach so.
Es ist so einfach am Ende. Also nee, ich komme gerade gleich zu ein paar Details. Auch was beide am meisten unterscheidet, wenn ich dir die Frage sonst direkt mal beantworte, ist die Returnstärke. Ja. Sinner ist extrem stark, haben wir ja schon auch mit Djokovic verglichen. Shelton ist auf nicht annähernd auf dem Niveau bei den Returns. Genau, am Ende für Sinner klarer Dreisatzsieg, genau das, was er braucht, auch mit den körperlichen Dingen vielleicht. Im ersten Satz, was bei Sinner, wo Shelton manchmal besser ist, ist beim Aufschlag, weil da hat Sinner schon immer wieder Probleme, also die ins Feld zu bringen. Im ersten Satz 46%. Trotzdem, wenn sie kam, hat er fast jeden Punkt gemacht. Also da war er generell bis aufs erste Aufschlagspiel sehr dominant und im Laufe des Matches ist diese Quote dann auch immer weiter nach oben gestiegen. Also im dritten Satz kam 73% erster Aufschläge. Wenn er so eine Quote hat, dann ist es ganz schwer, gegen ihn einen Satz zu gewinnen. Also da bräuchte es wirklich Alcaraz Magie oder bei ihm selbst gesundheitliche Probleme, sonst sehe ich da keine Chance. Es wird jetzt für Sinner wichtig sein, gerade auch gegen Djokovic und dann womöglich gegen Alcaraz oder Zverev, den Aufschlag, da die Quote auf gut 60% zu treiben, weil mit 40% wird es gegen die schwer. Ansonsten, erster Satz war richtig gut von der Grundlinie, 18 Winner bei 4 leichten Fehlern, also da war das Ergebnis fast enger als der Spielverlauf. Zweiter, dritter Satz waren ausgeglichener, genau, du hast angesprochen, Ende Satz 2 war ein bisschen so, ja, so körperliche Schwächen, auch wenn die nicht sonderlich groß waren, aber irgendwas schien nicht ganz zu stimmen. So richtig, ich habe hier auch gerade schon offen, ob irgendwie was reinschneit von der PK, bisher noch nicht. Was er dazu sagt, er hat halt ein bisschen angedeutet, dass es da immer noch ein bisschen so Folgeerscheinungen von diesem Hitzedrama damals sein könnten, dass er immer noch Day-to-Day schaut. Kann natürlich sein, dass sowas einige Tage hält oder da noch so, ja, so Folgeerscheinungen gibt. Ein bisschen Djokovic-esk hat er sich dann aber auch im dritten Satz davon sehr gut erholt, fand ich. Da sah er wieder besser aus. Die andere Sache habe ich erwähnt, wo er auch an Djokovic erinnert, ist halt dieser Return. Also Shelton ist es halt gewohnt, diese freien Punkte zu kriegen. Im Turnierverlauf hatte er, ich glaube, 50% von Ausschlägen, die nicht wieder zurückkamen. Gegen Sinner waren es halt nur 38%. Das ist ein großer Unterschied auf dem Niveau. Auch über den zweiten Ausschlag gewinnt Shelton normal auch gegen die Top 10 über 50% der Punkte. Gegen Sinner sinkt die Quote halt dann auf 40%. Und das ist für ihn dann ein großes Problem, weil der Ausschlag ist natürlich seine größte Waffe. Und wie schon gesagt, beim Return kann er halt mit Sinner nicht annähernd mithalten. Wie Sinner diese Ausschläge entschärft, finde ich wirklich beeindruckend. Und er ist bei eigenen Breakbällen, also gegen sich, sehr stark. Er hat über 80% dieser entschärft. Also der ist auch sehr cool. Das sieht man ja auch, das strahlt er ja auch aus. Ich glaube, bei ihm ist die einzige Frage wirklich, wie sieht es gesundheitlich aus? Gibt es da noch irgendwelche Probleme? Ansonsten sieht er schon bereit für die Titelverteidigung aus.
Ja, ich glaube auch, die ansonsten so breite Brust von Ben Shelton, die ist vielleicht gegen Sinner dann nicht ganz so breit, auch nach dem ersten Aufschlag. Er traut sich dann ja auch nicht ganz so häufig da mal hinterher zu gehen, weil er wahrscheinlich auch weiß, dass da ein guter Return kommen kann. Der hat ja eigentlich auch ein sehr gutes Netzspiel und ist in den Partien zuvor auch wirklich oft und sehr erfolgreich da vorne aufgetaucht. Ich glaube, vom ganzen Mindset her ist das gegen Jannik Sinner irgendwie dann doch nochmal eine andere Nummer. Hitzedrama oder die Hitze allgemein, du hast es ja gerade angesprochen. Ich habe auch gedacht, ja, gehen wir da jetzt nochmal drauf ein oder nicht? Das ist ja mittlerweile dann doch schon ein paar Tage her, aber wir können es dann ja doch nochmal kurz machen, denke ich. Ihr zu Hause werdet das grundsätzlich bestimmt mitbekommen haben, dass es sehr heiß gewesen ist, vor allen Dingen an zwei verschiedenen Tagen über 40 Grad bei den Australian Open. Es gab dann diese Partie zwischen Sinner und Spisiri, als es wirklich richtig heiß war und Sinner dann seine Probleme da hatte, 1-3 zurückgelegen hat, dann auch im dritten Durchgang und genau dann ging eben diese Heat Rule, sozusagen die Stufe 5 wurde erreicht und dann bedeutet das ja, dass dann auch unterbrochen wird und so weiter und so fort. Kann man sich auch mal einlesen, ist ganz interessant, die verschiedenen Stufen bei den Australian Open und wenn da eben eine gewisse Stufe erreicht ist, verschiedene Werte werden da ja gemessen. Es geht nicht nur rein um die Temperatur und so weiter und so fort. Das vielleicht mal so nebenbei. Aber vielleicht noch auch so aus deiner Sicht nochmal so, weil manche haben ja gesagt, ah, Sinner, das ist ja ein interessanter Zeitpunkt, zu dem das da passiert ist, ob der da irgendwie anders bevorzugt worden ist oder so. Vielleicht räumst du damit nochmal kurz auf.
Ja, gerne. Also gut für ihn erstmal, aber dass der andere Hitzetag mit den 45 Grad gestern, dass das dann in der anderen Hälfte passierte, weil das wäre schon interessant gewesen, ob er den auch noch überstanden hätte, selbst unter Dach. Aber ist ja auch nur fair, dass jede Hälfte einen dieser Tage bekommt. Also genau, du hast gesagt, es gab diese Situation und es war wirklich, ich habe es mir auch angeguckt, er war davor wirklich schon am Ende. Also da hat Krämpfe in Armen, Beinen und irgendwie auch im Oberkörper, schien auch noch einen zu haben. Also der konnte wirklich kaum noch laufen. Also das wirkte kurz vor dem Abbruch teilweise. Bisschen wie Musetti gegen Djokovic, auch wenn es unterschiedliche Verletzungen waren. Die Bank, Cahill hat ihm ja schon gesagt, hey, lass den Satz laufen. Aufgrund der Hitze hätte es ja nach Satz 3 10 Minuten Pause gegeben. Vielleicht hätte das geholfen. Aber ja, genau, die Heat Rule trat dann in Kraft zu einem guten Zeitpunkt, weil der Wert eben 5,0 erreicht hatte. Du hast gesagt, das kann man auch einsehen. Also die Journalisten vor Ort haben es ja auch gesehen, wie das Ding geklettert ist. Und es sind alle Matches parallel abgebrochen worden. Es wurde nicht Sinners Match unterbrochen, um das Dach zuzumachen. Die auf der Außenanlagen wurden auch alle gestoppt. Also das lag jetzt nicht, das war jetzt keine Sinner Rule. Die Regel gibt's, ist halt nun mal so, ist auch zum Schutz der Spieler. Bei Zverev gegen Tien war es zum Beispiel so, dass die schon bei 4,7 das Dach schlossen, also sogar früher. Es war halt vor dem Match, dass sie sich gleich entschieden haben, okay, wir wissen, wie heiß das wird, das machen wir jetzt früher zu, was ich an sich auch vernünftig fand. Aber dann kann ich jetzt nicht darüber sagen, okay, Sinner wurde bevorzugt, wenn es bei ihm bei 5 geschlossen wurde. Zumal es ja auch so ist, er wurde ja erstmal in die D-Session gesetzt und Djokovic in die Night-Session. Ist ja auch okay, der Typ hat das auch oft gewonnen, das Turnier, klar, öfter als jeder andere. Nur war er Sinner nicht bevorzugt, indem er in der D-Session spielen musste an so einem heißen Tag. Deswegen sehe ich das nicht so. War natürlich idealer Zeitpunkt, hat ihm geholfen, hat er selbst auch gesagt, hey, da hatte ich Glück, das ist definitiv so. Er hatte riesen Glück, aber wie gesagt, es wurden alle unterbrochen. Ich fand es neben dem Glück aber auch interessant und stark, wie er das dann gelöst hat mit diesen Krämpfen. Also da musst du dich auch, weil das ist ja dann auch mental und so, da musst du dich auch entspannen, damit sich diese Krämpfe lösen können. Und er hatte wirklich das Vertrauen in sein Team. Klar gab es auch die kurze Pause, aber das waren jetzt auch keine halbe Stunde oder Stunde. Das ging wirklich, das waren vielleicht 10 Minuten. Und da dann, dass sich der Krampf im Matchverlauf auch löste, da musst du auch wirklich gewisse, also er hätte selbst gesagt, die haben sich da auch schon sowas überlegt, weil er weiß, dass er dafür anfällig ist und wie man sich da entspannt und das dann lösen kann, fand ich schon beeindruckend. Ich glaube, dass es halt wirklich schwierig ist bei dieser Hitze, dass du dagegen trainieren kannst, weil viel einfach mit der Genetik zu tun hat. Weißt du vielleicht oder andere, also ich bin jemand auch, der hat Probleme, wenn es heiß ist beim Joggen oder so. Mir fällt das schwerer. Direkte Sonneneinstrahlung mag ich einfach nicht so. Und er scheint halt auch so jemand sein. Ich meine, man sieht's, er ist ziemlich heller Hauttyp. Das fällt ihm nicht leicht mit der Hitze. Und deswegen ist für ihn wahrscheinlich ganz gut. Ich habe mal geguckt, Freitag könnte es ein bisschen wärmer werden, aber unter 30 Grad bleiben. Finale sind auch eher kühlere Temperaturen für Australien-Verhältnisse. Also es sollte nicht mehr die extrem heißen Tage geben.
Hast du mal einen Krampf gehabt? Fällt mir gerade ein, die Frage.
Ja, beim Fußball aber, nicht beim Joggen, meine ich.
Ja, ich habe auch schon mal einen Krampf gehabt. Nachts passiert das ja auch manchmal.
Ja, stimmt,
so
da auch. Ja,
völlig
ja.
Unerklärlich irgendwie so in der Wade oder so. Und ich finde aber, und das hat mich dann auch gewundert, weil du gerade darüber gesprochen hast, wie gut er sich davon erholt hat. Nur weil der Krampf weg ist, bedeutet das ja in der Regel nicht, dass auch der Schmerz weg ist. Das heißt, der Muskel da, wo er gekrampft hat, tut danach ja eigentlich immer noch auf eine Art und Weise irgendwie weh.
Stimmt,
und das ist genau das Interessante auch, je nachdem. Klar, es gibt ja Dinge, die dann eingenommen werden können und so, um das alles ein bisschen auszublenden. Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber das ist schon interessant. Das kann ja nicht von jetzt auf gleich komplett weg sein. Also wie er das dann mental dann irgendwie auch so, wie du gesagt hast, schon zur Seite gepackt hat. Also ja, müssen wir sehen, wie das oder was das noch bedeutet für den Rest des Turniers, weil gegen Shelton vom Gefühl her trotz 3 Sätzen irgendwie nicht bei 100%, aber das werden wir dann sehen. Dann schauen wir auf das andere Match, was es noch gegeben hat in der Nacht, Musetti gegen Djokovic. Das war ja eine total interessante Situation. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich glaube jetzt nicht, dass du die ganze Nacht wach geblieben bist, um das Spiel zu gucken, oder?
Nee, nicht ganz, aber ich bin sehr früh heute aufgestanden, also ich habe schon Ende Satz 1 gesehen.
Ach, Wahnsinn. Okay, so früh gehst du dann da wirklich hoch. Bei mir war es nämlich so, ich bin aufgewacht, direkt erstmal Flashscore, natürlich gucken, was los ist. Und ich sehe nur 2-0 mit einem Auge, wirklich fast noch am Schlafen gewesen. 2-0 und Medical Timeout. 2-0 für Musetti. Und dann dachte ich, oh, der Djokovic, ne, der hat was. Da ist irgendwie. Und kurz danach war das Match vorbei. Und ich habe das Handy wieder zur Seite gelegt und habe gesagt, alles klar, da ist Djokovic nicht fit genug. Weil wenn man nicht ganz genau darauf achtet, welcher Name da fett geschrieben ist, dann weiß man manchmal, also da kann man auch mal sich täuschen und danach sehe ich eine Schlagzeile, die genau in die andere Richtung geht und dass dann Djokovic durch ist. Also das fand ich schon echt ja, fast ein bisschen verwirrend. Du hast ja dann scheinbar da mehr dazu gesehen als ich. Ich habe mir jetzt Zusammenfassung angeguckt.
Das Medical Timeout von Djokovic hast du dann auch gesehen?
Das Medical Timeout von Djokovic habe ich nicht gesehen.
Ja, siehst du, da war
ach doch, das mit der Blase. Das mit der Blase. Ja, das sah übel aus. Oh, schmerzhaft mit dem Spray dann da noch und so, wie er das Gesicht verzieht. Doch, das habe ich gesehen. Auf der anderen Seite aber die Geschichte mit dem Oberschenkel-Adduktorenbereich. Ja, und dann ging also nach 2:0 Satzführung nichts mehr für Lorenzo Musetti. Das ist echt bitter. Auf der anderen Seite Frage an dich. Kann man das so formulieren? Hat Djokovic da ein bisschen Glück gehabt? Vielleicht schon.
Ja, ich finde, er hat selbst ja sehr ehrlich so formuliert. Er hat gesagt, der Lorenzo, war der deutlich bessere Spieler. Ich war auf dem Weg nach Hause. Er hätte heute der Sieger sein sollen. Ich hatte extrem viel Glück, hier durchzukommen. Da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Er sagt das mit dem Glück auch nicht zum ersten Mal bei dem Turnier. Also er hat sich in Runde 3 ja schon zu Recht als lucky bezeichnet, als sein Temperament mal kurz durchgegangen war und sein Frustball 20 Zentimeter am Balkind vorbeigeflogen ist.
Ey, sonst, da hat er echt Glück gehabt,
Das wäre die zweite Disqualifikation bei Grand Slams für ihn gewesen. Also das hat nicht mal John McEnroe geschafft. Weiß nicht, ob er da auch noch einen Rekord jagen will. Aber und dann hat man gedacht, okay, im Achtelfinale Menschik, oh, der sieht jetzt richtig gut aus. Das kann ein großer Test werden. Der hat ihn ja auch schon geschlagen. Und dann sagt er halt einen Tag vorher wegen Verletzung ab. Djokovic kann Energie sparen. Auch das ist für ihn ja eine enorme Hilfe, jetzt im Vergleich, auch im Hinblick auf ein Duell mit Sinner oder gegebenenfalls Alcaraz Zverev. Klar kann man da auch einen Rhythmus verlieren. Kommt ein bisschen drauf an, wie stark wäre jetzt Menschik gewesen, weil ein fünfter Satz gegen Menschik hätte ihm, glaube ich, zu viel Energie gezogen für spätere Runden. Aber ja, wir haben die Blase angesprochen. Wenn ich mir die ansah, glaube ich auch, dass es eher vom Vorteil war, dass er da nicht auch noch spielen musste. Glück gehört in dem Sport aber natürlich dazu. Sinner hat es, wie wir angesprochen haben, auch einmal. Djokovic jetzt eben 2 bis 3 Mal schon. Er weiß das auch. Er hat das auch ehrlich gesagt. Das fand ich gut im Interview. Er hat ja auch über seinen Überkopfball gewitzelt. Der war heute wieder ein großes Problem. Also da könntest du dir später noch ein Best-of anschauen. Da sind einige überall hingeflogen, aber nicht in die gegnerische Hälfte. Es ist wirklich verrückt, wie er das, also es ist Legende des Sports, er kann alles, aber den Ball kriegt er einfach nicht beherrscht, Wahnsinn. Ich fand aber auch gut, wie er zugab in der kritischen Phase im zweiten Satz, dass er einen Ball mit dem Schläger berührt hatte, ganz leicht, das hat man nämlich nicht direkt gesehen, also das war auch sehr fair. Sein Level war heute weniger gut, das muss man sagen, das hat er selbst gesagt, er hat den Ball nicht im Schläger gehabt, aber wir kennen halt auch Djokovic, sowas kann sich auch mal innerhalb eines Tages ändern. In den ersten 2 Runden sah es sehr gut aus, natürlich auch gegen andere Gegner. Ob die große Blase am Fuß jetzt, die auch seiner Bewegung heute sicher nicht geholfen hat, so schnell verschwindet, mal sehen. Also bei der Größe glaube ich eigentlich, dass es länger dauert, aber bei seinem Körper ist ja oft alles anders. Er hat
dazu möchte ich sagen, ich glaube, so Blasen grundsätzlich, die sahen natürlich echt fies aus, aber so das ist natürlich was die Tennisspieler über all die Jahre immer wieder dann auch kennenlernen. Und da wissen sie, glaube ich, mit umzugehen. Natürlich kriegst du die nicht weg, aber ich glaube, man kann das irgendwie schaffen, wie auch immer, damit dann zu spielen, weil das ist eher so eine Situation, glaube ich, die schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist.
Glaube ich auch. Die Frage ist halt, ob es im Match dann, wenn es länger geht, wieder ein bisschen doch zu spüren ist, weil er heute hat es schon so gewirkt. Und sie ist an einer unangenehmen Stelle. Aber klar, an sich sind sie es gewohnt. Und wie gesagt, Djokovic hat schon einige Dinge geschafft, wo man nicht gedacht hätte, dass das geht. Deswegen mal gucken. Er hat angekündigt, seine Gebete verdoppeln zu wollen. Also Sinner hat ja heute auch vielleicht ein paar Probleme gehabt. Also vielleicht muss er ja kein Match mehr beenden und gewinnt trotzdem den Titel. Mal schauen. Spielerisch war es heute zu wenig, aber das weiß er selbst auch.
Okay, also die etwas glückliche Situation für Djokovic bedeutet aber auch Pech auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir noch ein Wort verlieren zu Lorenzo Musetti. Ich habe ja direkt ein Szenario aus dem letzten Jahr wieder im Kopf gehabt, und zwar Dimitrov gegen Sinner. Mhm. Wir erinnern uns, Wimbledon, Dimitrov mit so einer Superleistung, als er so stark gespielt hat, 2-0 vorne, dann die Geschichte mit dem Brustmuskel und dann plötzlich war da auch vorbei. Das war ja durchaus vergleichbar, aber sag gerne noch mal ein paar Sätze zu Musetti.
Ja, also wir haben uns ja nach dem Match auch schon kurz ausgetauscht. Es ist extrem bitter und der Kerl muss einem leid tun, kein Thema. Gleichzeitig fühlt es sich bei ihm so ein wenig mit Ansage auch an, muss ich zugeben. Er hat wirklich gut gespielt, Djokovic sagte, klar, bessere Spieler. Dennoch habe ich mir nach der Zweisatzführung, ich fühle mich schlecht, aber ich habe mir schon ein bisschen gedacht, ich bin gespannt, wie er das diesmal jetzt verliert. Es ist halt, es ist halt ein wenig wie bei Dimitrov. Ich finde Musetti nervlich fast noch schwächer manchmal. Er hat seit über 3 Jahren kein Finale mehr gewonnen. Also einige Matches waren sehr dramatisch, wo er am Ende wirklich an den eigenen Nerven wirklich gescheitert ist. Sein Head-to-Head mit Djokovic ist da so ein Gradmesser dafür, wie nervenstark du bist generell. Hat 1-9 aus seiner Sicht und er hatte mindestens 3-mal mehr die Chance eigentlich zu gewinnen und hat wirklich jedes Mal haben entweder Körper oder Nerven Streich gespielt, was teils ja auch Hand in Hand geht, muss man sagen. Daher, sorry, ich habe ihm letztens ja eine zweite Aufgabe schon unterstellt gehabt in dem Jahr, bis mich Sophie darauf hingewiesen hat, aber die gab es damals noch nicht. Gegen Bublik hat er sich nur am Ellbogen in Anführungszeichen behandeln lassen, aber auch das Exhibition gegen Zverev, wo er aufgeben musste. Klar, da ist man bei Exhibition schneller, sagt man, okay, lass ich sein. Aber er hat davor wirklich schon einige Minuten Schmerzen gehabt, deutlich sichtbar und nicht gut ausgesehen. Und ja, das hat mir halt schon so ein bisschen Sorgen gemacht und waren schon so Anzeichen, ob der 2 Wochen Best of 5 durchhält. Er ist ein echt starker Spieler. Er bleibt jetzt auch nach der Shelton-Niederlage auf jeden Fall in Top 5, wo er auch für mich absolut hingehört. Ich bin mir halt nur nicht so sicher, ob er derjenige ist, der diese Lücke zu Alcaraz und Sinner schließen kann.
Okay, das war also die eine Hälfte des Draws. Sinner trifft im Halbfinale auf Djokovic. Schauen wir uns natürlich gerne an. Jetzt schauen wir noch auf die andere Hälfte. Da haben wir dieses große Halbfinale vor uns. Alcaraz gegen Zverev, was wir natürlich unbedingt sehen wollen. Das war so laut Setzung ja das Match, auf das es hinauslaufen kann. Jetzt haben wir das. Wir gehen, würde ich sagen, erstmal auf Sascha Zverev ein. Frage an dich, wie er dir gefällt. Hat ja stark gespielt gegen Lerner Tien. Bei ihm ist ja immer so, finde ich, grundsätzlich die Frage, die Rückhand, die ist oft stabil. Was macht die Vorhand und wie gut schlägt er auf? Das sind ja 2 Dinge, die jetzt eigentlich bei diesem Turnier momentan sehr gut laufen.
Ja, auf jeden Fall. Also der Form auf Papa passt. Gefühlt steigert er sich auch von Runde zu Runde mit den Gegnern. Gegen Tien war er wirklich, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr stark. War sehr, sehr gutes Match von ihm, sowohl vom Spiel, aber auch die Herangehensweise, wie er gespielt hat. Sicher nahe an dem, wie wir oder viele andere sich ihn vorstellen. Und da kann sich dann keiner mehr wundern, warum er unter den Top 3 der Weltrangliste ist. Und das würde auch meiner Meinung nach die Lücke zu den Top 2 zumindest mal verkleinern. Ich muss ein kleines Aber hinterher schieben, nur weil es waren im Paket für mich schon auch die idealen Umstände und idealer Gegner, die ein bisschen dazu führten, dass er so gut war, weil die Bedingungen haben wir ein bisschen gegen Müller in der 2. Runde schon gesehen, dass seinem Spiel und Aufschlag ein Dach einfach sehr entgegenkommt. Gegen Tien war das ja wegen der enormen Hitze auch wieder geschlossen. Durch das Dach wird halt sein Ballwurf vom Wind nicht gestört. Sein Aufschlag ist noch besser, präziser, schneller. Also dazu dann noch die Bedingungen in Australien. Die liegen auch sehr, diese recht schnellen Hartplatzbedingungen. Ich denke auch, dass jetzt im zunehmenden Alter die Australian Open Roland Garros als seinen besten Grand Slam ablösen wird, wäre jetzt mein Tipp. Also er ist ausgeruht von der Offseason. Ja, die Bedingungen dort, ich glaube, das taugt ihm, weil er auch einer ist, der wenig Probleme mit der Hitze hat. Und dann der andere Faktor war schon sein Gegner Lerner Tien, fand ich. Der hat für mich gute Chancen, Top 10 zu kommen. Richtung Top 5 muss man noch schauen, das hängt von seinem Aufschlag ab. Von der Grundlinie ist er für mich definitiv Top 5. Aber, also ich hatte beim Medvedev-Match zum Beispiel großen Spaß. Also wer das gesehen hat, der hat ja überragend gespielt. Nur Zverev meinte ja sogar, er hat lange gegen keinen gespielt, der von der Grundlinie so stark war, was ich ihm auch glaube, auch wenn der Gegner gerne stark redet. Nur das Problem ist, 2 Drittel der Ballwechsel waren halt maximal 4 Schläge lang. Und wenn du da dann einfach 38 Punkte mehr gewinnst als dein Gegner, dann ist es relativ egal, ob der bei mittellangen und langen Ballwechseln ein bisschen besser ist als du. Dann gibt es schlichtweg zu wenige davon. Und das war der Grund, der Unterschied zwischen den beiden. Alle haben es ja gesagt und gesehen, Zverev hat über den Aufschlag brutal dominiert. Das war überragend, 24 Asse, unzählige Service-Winner. Das war der Unterschied. Tien hatte 3 Breakbälle und da kam nicht einmal der Ball zurück ins Spiel, weil Zverev dann einfach so in diesen wichtigen Momenten auch richtig gut serviert hat. Das braucht er natürlich, auch in den großen Matches, die jetzt dann kommen, womöglich. Also 1 auf jeden Fall, das 2. ist noch offen. Aber das ist halt dieser Unterschied und das kann Tien nicht. Der kann vieles im Ball wechseln, vielleicht sogar manches besser wie den Stoppball, aber er kann halt nicht da Asse rausfeuern wie nach Belieben. Und er gibt halt Zverev,
Nee, ich dachte, du wärst schon durch mit deinem Take, aber mach ruhig weiter.
Ja? Ich bin gleich, aber Zverev gibt ja auch so einen gewissen Rhythmus. Zverev sieht da sehr viele Returns, kann viele Ballwechsel spielen und bei eigenem Ausschlag Kräfte sparen. Ich glaube, das liegt ihm. Und dann eben noch der Punkt, Tien ist Linkshänder. Wissen wir alle, Zverev liebt es, gegen Linkshänder zu spielen, kennt er von seinem Bruder Mischa. Dazu spielen im Linkshänder ja fast immer auf seine starke Rückhand. Tien hat es versucht, habe dieses Muster zu durchbrechen, aber da musste er selbst immer einen riskanteren Longline-Schlag auspacken auf der Vorhand, was einige Male schief ging. Deswegen, das war so kleine Faktoren, die geholfen haben. Trotzdem bleibt Zverev abseits der ganz kurzer Phasen wirklich über 4 Sätze selten so konzentriert gesehen, so fokussiert die ganze Zeit, wirklich aktiv, auch mit der Vorhand, was du erwähnt hast, das ist der entscheidende Schlag bei ihm, dass er den nicht nur schiebt. Das ist auch dieser Unterschied, was er gesagt hat zwischen Alcaraz und Sinner und ihm oder dem Rest, dass die nach dem ersten, der erste Schlag nach dem Aufschlag sehr aktiv sind. Das hat er auch versucht. Also das sind alles richtige Sachen. Die einzige, wo ich so ganz klein wenig warne oder mahne noch, die Antwort, ob Zverev jetzt wirklich neu und besser ist, sehen wir halt wahrscheinlich jetzt erst im Halbfinale oder vielleicht dann Finale, nicht gegen Tien.
Ja, und bei Tien darfst du auch nicht vergessen, der lernt ja noch, der heißt ja auch Learner, ne?
Das ist korrekt.
Das ist der offensichtliche Witz, der hier gerade noch auf der Straße lag. Ja. Aber finde ich ganz witzig, wie sie das machen mit diesem Fahrschul-Elder teilweise dann auch in den Zuschauern. Learner ist halt irgendwie auch ein lustiger Vorname, finde ich. Ja. Hat ja auch was mit den Eltern zu tun. Genau. Er hat ja noch eine Schwester, die heißt Justice. Genau. Ja. Mit den Berufen der Eltern, da kommt das her. Ja. Okay, ja, du hast gerade nochmal in Aussicht gestellt, Frage, das, was wir jetzt gesehen haben, ist das eine, das Zverev-Spiel, was gut funktioniert hat, jetzt wartet aber Carlos Alcaraz und jetzt stelle ich dir natürlich eine Frage und ja, das ist eigentlich die Frage, um die es aus der Sicht von Zverev die ganze Zeit ja nur geht und Boris Becker hat ja gesagt, wenn Zverev diese Form behält, dann kann er das Turnier gewinnen und da will ich jetzt von dir wissen, ob du das auch glaubst.
Jein, also ich schließe nicht aus, dass er das Turnier gewinnt. Zverev spielt stark und meiner Meinung nach deutlich besser als vergangenes Jahr, wo er das Finale erreichte. Dennoch glaube ich, dass Alcaraz und Sinner entweder ein paar Prozentpunkte ihrerseits runtergehen müssen oder Zverev sich nochmal steigern muss, damit es reicht am Ende. Weil wir haben in dem Jahr ja auch schon gesehen, jetzt zum Beispiel, guck dir mal Alex de Minaur an. Wie gut hat der in den Runden gegen Tiafoe ausgesehen? Wie hat der Bublik hergespielt? Das war so beeindruckend. Danach habe ich auch gehört, oh, der könnte sogar Alcaraz ein bisschen herausfordern oder gefährlich werden. Im ersten Satz ein wenig, weil Alcaraz überpowert hat und noch nicht sein Level fand. Aber danach war es für ihn eine kostenlose Lehrstunde. Und ich glaube nicht, dass Zverev das passieren wird. Glaube ich wirklich nicht. Nur worauf ich hinaus will, es ist alles richtig. Wie stark Zverev war, haben wir gesagt. Das sagen wir aber auch nicht zum ersten Mal bei ihm. Er hat schon ab und an diesen Eindruck gemacht. Aber trotzdem war es ja knapp, dass er nicht in 5. Satz musste gegen Tien. Und ich schätze Tien sehr und war begeistert von seinem Niveau. Aber denken wir nicht, dass Alcaraz und Sinner da noch ein Level drüber haben? Ich schon. Und deswegen sage ich immer noch, Vorsicht, das Niveau war super, aber wir reden hier immer noch von Alcaraz und Sinner, von denen wir das ganze Jahr erzählen, die sind eine Stufe besser als der Rest. Also kann ich jetzt nicht sagen, wenn es gegen Tien reicht, reicht es auch gegen Alcaraz. Und da den Bogen zu Alcaraz jetzt mal zu schlagen, was Tien da von der Grundlinie spielte, war sensationell. Und vielleicht sogar noch präziser, als Alcaraz manchmal zeigt. Aber von Alcaraz kommt der Ball halt nochmal 10, 20 km/h schneller, wenn es sein muss. Und das wird halt wirklich interessant. Jetzt haben beide auch einen Tag mehr Pause gehabt. Match wird, mal schauen, ob das wegen Rhythmus was tut. Das Match wird tagsüber stattfinden. Es wird recht warm, aber nicht so warm, glaube ich, dass sie das Dach schließen werden. Auch das wird sie ja ein bisschen anders machen. Mal schauen, ob Zverev, wie hoch seine Aufschlagquote da geht oder wie gut der dann kommt. Ja, Alcaraz, wie gesagt, noch nicht auf ganz dem Niveau wie bei den US Open, hat er selbst auch gesagt, aber immer näher dran. Und ersten Satz gegen de Minaur ein bisschen überpowered, aber dann hat ihm sein Team auch gesagt, hey, sei mal ein bisschen geduldiger. Und dann hat er wirklich richtig gut gespielt. Das muss man schon auch sagen. Und eine Sache, die bei Alcaraz fast ein bisschen untergeht, finde ich, der Junge hat jetzt in den letzten 37 Sätzen bei Grand Slams 36 gewonnen. Das ist auch unfassbar. Der einzige Satz war im US Open Finale gegen Sinner. Da hat er einen verloren. Also das ist kein Open Era Record, wie es teilweise auf Social Media fälschlicherweise verbreitet wird. Aber es ist trotzdem eine extrem beeindruckende Zahl. Und Head-to-Head jetzt noch ganz kurz zum Schluss. 6-6 ja. Auf Hardcourt führt Zverev 5-3. Allerdings hat Alcaraz 3 der letzten 4 gewonnen. Auch das letzte auf Hardplatz in Cincinnati. Die Siege, wenn man jetzt mal das nimmt, wo Alcaraz 17 war, wenn man das rausnimmt, hat Alcaraz Halbfinals und Finals halt immer gewonnen. Also deswegen bin ich gespannt, wie es auch, weil bei Zverev natürlich jetzt auch die Nerven schon in diesen späten Stationen oft eine Rolle spielten, bin ich sehr gespannt. Alcaraz hatte gegen Zverev auch schon ein paar seltsame Auftritte, French Open 2022, Australian Open 24, wo er die ersten 2 Sätze nicht auf dem Platz zu sein schien. Sowas darf er sich gegen den Zverev nicht leisten, dann hat er verloren, brauchen wir nicht diskutieren, dazu ist Zverev zu gut. Aber ja, ich glaube, es wird ein heißes Duell. Was tippst du denn? Wer erreicht das Finale und wer gewinnt die Australian Open?
Sage ich dir sofort, ich will noch einen Take kurz loswerden zu Alex de Minaur, weil ich finde dieses, was du auch schon gesagt hast, also das zeigt eigentlich nochmal so unglaublich gut den Unterschied zwischen den beiden ganz vorne, in diesem Fall Alcaraz und vielleicht jemandem, genau, Zverev ist ja oft dann immer so dazwischen, aber vielleicht der aktuellen Nummer 6 der Welt. Und das ist ja Alex de Minaur. Also ich habe den zweimal kommentiert und ich war begeistert von dem, wie gut der wirklich gespielt hat. Und wie, der hat ja dann auch noch mal ein bisschen körperlich draufgelegt und hat auch, er hat nicht die Ultra-Härte. Und das ist dann vielleicht auch der Unterschied. Aber wirklich, den musst du erstmal wegspielen. Und Alcaraz, der kann das aber, der kann das in drei Sätzen und Jannik Sinner kann das auch. Und das ist einfach so wunderbar aufgezeigt, wo da oben dann die Messlatte liegt. Und manchmal denkt man, wenn man Alex de Minaur spielen sieht, ja, der kann da oben auch. Und danach weiß man, nee, ganz da oben kommt er dann irgendwie doch nicht hin. Ja, so hart ist es.
Und manchmal sieht es auch bei Shelton so aus. Also obwohl der größere Waffen hat, aber wenn er gegen Alcaraz und Sinner spielt, sieht es dann auch ehrlicherweise so aus.
Ja. Okay, ich sag dir meine Tipps. Also, das eine Halbfinale, Alcaraz gegen Zverev, du hast das 6-6 gerade angesprochen. Ich bin ja fast geneigt zu sagen, wenn er es in dieser guten Form nicht schafft, Alexander Zverev, dann vielleicht gar nicht. Und trotzdem, und es tut mir echt fast ein bisschen leid, ich glaube, Alcaraz wird so on fire sein und wird dann doch noch das Quäntchen besser sein. Und ich glaube, dass Alcaraz sich in diesem Halbfinale durchsetzt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass sich Sinner durchsetzt gegen Djokovic. Beide mit einem kleinen Fragezeichen. Djokovic die Blase, Sinner, wir haben es alles besprochen. Und dann hätten wir wieder das Finale Alcaraz-Sinner. Und dann würde ich mal tippen, dass Alcaraz das Ganze gewinnt. Was sagst du?
Du glaubst also nicht, dass die Voodoo-Zauber von Djokovic noch mehr Erfolg haben?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Mal schauen. Dann sage ich nämlich auch Sinner in der einen Hälfte. Und ja, ich gehe auch mit Alcaraz. Also er darf uns gerne eines Besseren belehren. Aber ja, wir haben es halt von ihm einfach auf Grand Slam-Ebene in diesem Duell noch nicht so oft gesehen wie von Alcaraz. Deswegen sage ich auch Sinner gegen Alcaraz. Und ja, da komm, lass uns was anders haben. Körperlich mal schauen, wie er durchhält, aber ich glaube, es könnte jetzt auch jeden Tag besser werden bei ihm, deswegen ich gehe mit Sinner, dann haben wir da zumindest was Verschiedenes.
Ja, ich glaube, wenn es dann jeweils nicht so eintritt, ist es aber auch kein besonders falscher Tipp, weil es kann ja wirklich beides passieren. Ja, okay, also das ist aber auf jeden Fall interessant, das blüht uns dann in den nächsten Tagen, da freue ich mich dann schon, da dann am TV wieder dabei zu sitzen, wenn auch nicht mehr als Kommentator, aber das ist völlig okay, dann schaue ich mir das einfach ganz entspannt an und du bestimmt auch. Wir schauen natürlich gleich noch auf das Damenfeld, aber noch davor ein ganz kurzer Blick zu den deutschen Juniorinnen. Du hast gesagt, dass es da noch so zwei interessante Neuigkeiten gibt. Wie hast du das gemeint?
Ja, das erste bezieht sich tatsächlich auf das Juniorenturnier der Australian Open selbst. Da ist Jamie McKenzie im Viertelfinale, er hat 3 Matches bisher in 2 Sätzen gewonnen, also sieht sehr gut aus. Jetzt wartet mit dem Japaner Ryo Tabata eine knifflige Aufgabe, aber an sich für mich, was ich so gesehen habe, ich habe jetzt nicht ganze Matches, aber so ein bisschen Ausschnitte geguckt, sah sehr gut aus. Ich traue ihm alles zu. Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Er hat ja wirklich auch interessante Hintergrundgeschichte. Er hatte ja Sophie und mir Ende Oktober in Hamburg darüber, haben wir darüber gesprochen. Also wer das noch nicht gehört hat, kann gerne nochmal schauen. Ich glaube, die Folge heißt irgendwie Deutschlandumzug. Deswegen, ich finde den spannenden Kerl und guten Nachwuchsspieler und Nachwuchs brauchen wir. Und apropos Nachwuchs, die zweite Nachricht kommt von Justin Engel. Ja, der hat in der Quali der Erwachsenen verloren, war jetzt dann nicht mehr dabei, aber es war ja die Frage, hey, wer wird denn der Nachfolger von Philipp Kohlschreiber als neuer Coach? Und das ist jetzt geklärt, das ist Dieter, oder viele kennen ihn auch als Didi Kindelmann. Er hat reichlich Erfahrung nach seiner eigenen Karriere, wo er, glaube ich, 130 der Welt mal war, ist er dann Hitting-Partner von Sharapova geworden, später Trainer von Keys, Kerber, Sabalenka, also hat schon viel Erfahrung. Seine letzte Station war dann Trainer vom Schweizer Dominik Stricker, der leider ein paar Verletzungsprobleme hatte. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Kindelmann bei Engel bewegen kann. Für mich, wie gesagt, ist der Return eine Baustelle. Und eine letzte Sache noch, weil sie recht frisch ist, auch wenn es jetzt keine Juniorin mehr ist, aber ich schlage schon mal die Brücke zu den Damen. Wir haben ja die Bandage von Eva Lüss am Knie gesehen und die hat jetzt heute bekannt gegeben, dass sie wegen einer Knieverletzung erstmal einige Wochen ausfallen muss oder ausfallen wird. Deswegen da mal gute Besserung an der Stelle.
Ja, und sie hat ja sogar nochmal die Szene gezeigt beim United Cup. Hast du das gesehen?
Habe ich jetzt nicht gesehen.
Sie hatte das, macht nichts. Sie hatte das in der Instagram-Story, die eine Szene nochmal rausgeklippt, in der sich das Knie, sie hat sogar darüber geschrieben, Trigger Warning, weil das ja sieht ja immer nicht so nett aus. Ja. Und da sieht man schön, wie das einmal komplett durchgestreckt ist. Und da kann man sich schon gut vorstellen, dass da was passiert ist. Also genau, gute Besserung. Das erklärt auf jeden Fall, dass da irgendwie auch bei den Australian Open was gewesen ist mit dem Knie, weil das sah nicht so gut aus. Ja. Okay, wir switchen jetzt rüber zu den Damen, behalten die deutsche Brille aber noch einen Moment auf, weil wir da gerade sind. Und zwar hat sich jetzt Angie Kerber, die hat ja vor 10 Jahren das Turnier gewonnen, 2016 mal zu Wort gemeldet. Da gab es einen Artikel über Eurosport.de. Da hat sie unter anderem gesagt, in Bezug auf das deutsche Tennis momentan, ich zitiere das mal, wir brauchen uns nicht anzulügen, das war nicht optimal. Klar hatte man sich da mehr erhofft, gut war es auf jeden Fall nicht. Also damit ist natürlich gemeint, das Abschneiden nur einmal zweite Runde durch Laura Siegemund. Teilst du die Meinung von Angie Kerber?
Grundsätzlich schon. Also sie sagt ja auch, dass einige Juniorinnen nachkommen. Das haben Sophie und ich vergangene Woche ja auch schon erwähnt. Also es gibt schon Grund zur Hoffnung, ja. Aber was ich auch sehe, was sie sagt, es braucht Geduld. Ich sehe keine, die jetzt in den nächsten 2 Jahren irgendwie im Grand Slam-Titel mitspielen kann. Ich täusche mich gerne. Wir haben gute Nachwuchsspielerinnen. Ich sehe Potenzial und gute Ansätze. Aber zumindest im Moment sehe ich jetzt kein Wunderkind à la Alcaraz, Goff oder vielleicht auch ein Zverev, wo ich auch mit 17 schon sicher war, der wird in die Top 5 kommen und deswegen auch einige Texte geschrieben habe über den. Das muss nicht heißen, dass die es nicht schaffen, weil es gibt Wunderkinder, wo du es eben früher siehst und es gibt genauso gut Kerbers, wo du es vielleicht nicht so früh siehst, weil da hätte mich da jemand mit Anfang 20 bei ihr gefragt, hätte ich gesagt, ja, Top 20 bestimmt, Top 10 muss schon viel gut laufen. Aber Nummer 1 und dreimalige Grand Slam-Siegerin hätte ich ihr da ehrlich nicht zugetraut. Also das war so eine harte Arbeiterin und die hat einfach das Maximum aus ihrer Karriere geholt, wo ich wirklich den größten Respekt habe davor. Also es lässt sich nicht immer prophezeien bei den jungen Leuten, vor allem im Profisport. Ich meine, wir hatten ja selbst vor Jahren eine Annika Beck, eine Carina Witthöft, die waren in den Top 50, für mich hatten auch Top 30, vielleicht sogar Top 20 Potenzial, aber am Ende haben sie sich aus verschiedenen Gründen eben gegen die Tenniskarriere entschieden. Annika Beck hat ja dann ein Medizinstudium begonnen, also das ist immer schwer vorherzusagen. Klar, ein bisschen neidisch nach Tschechien kann man schon schauen. Ich meine, jetzt haben wir hier wieder Valentova und Batunkova gesehen, die auch richtig gut gespielt haben. Tennis ist dort Nummer 1 bei den Mädchen. Klar, gleichzeitig ist der Unterschied bei der Bevölkerungszahl oder Einwohnerzahl auch so groß, dass die jetzt nicht mehr Spielerinnen haben als wir eigentlich. Aber die scheinen irgendwas besser zu machen. Und Bundestrainer Torben Belz hat jetzt auch schon angekündigt, man guckt da schon so oder ist im Austausch, hey, was machen die da eigentlich? Aber dauert natürlich, falls man da Anpassungen vornimmt. Gleichzeitig wirkt es für mich so, dass es oft bei uns ein bisschen schwerer fällt, dieser Sprung oder der Wechsel auf die Tour oder auch, dass dieser Schritt auch später gegangen wird. Irgendwie scheinen unsere da dann immer schon 22, 23 zu sein, oft, bis der so richtig gelingt. Aber jetzt kommen mal einige nach, haben wir ja schon gesagt. Wir hatten einige auch im Interview im vergangenen Jahr, die jetzt in dem Jahr auf ITF-Level wechseln und vielleicht das eine oder andere WTA-Turnier spielen. Da finde ich schon, dass es eher früher als später immer ganz gut ist. Aber es ist bei uns manchmal auch schwierig mit der Schule und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Wir haben eine Julia Stusek, eine Mariella Tam, die erst 16 Jahre ist, die hatte ich mir im vergangenen Jahr bei den French Open schon angeschaut. Also wir haben da wirklich Talente, ich könnte noch 5, 6, 7 weitere Namen aufzählen, aber wie Kerber halt gesagt hat, aktuell braucht es Geduld.
Ja, das vielleicht mal so als kleiner Exkurs, aber man weiß natürlich ganz genau, wo Angie Kerber daherkommt, sie hat da ja auf jeden Fall einen Punkt. Lass uns jetzt auf die Damen-Halbfinals gucken. Wir machen das ein ganz bisschen kürzer als beim Herren-Part. Das hat einfach den Hintergrund, dass die ja morgen früh 9.30 Uhr schon wieder angesetzt sind. Sabalenka und Svitolina treffen aufeinander. Ich würde sagen, wir teilen das auch mal so auf, dass wir erst über die eine und dann über die andere Hälfte sprechen. Sabalenka hat sich ja durchgesetzt gegen Jovic. Ja, ich weiß, Jovic, die hast du schon früh auf dem Zettel gehabt und auch zu Recht. Ich durfte sie auch einmal kommentieren, die hat mir ja auch sehr gut gefallen. Also Sabalenka hat sich da durchgesetzt und ja, dann dieses Spiel von Svitolina gegen Goff, als bei Goff überhaupt nichts zusammenlief. Also vielleicht können wir uns erst auf Sabalenka und Svitolina ein bisschen fokussieren.
Ja, also große Überraschung würde ich jetzt nicht unbedingt eine sehen, aber für mich am unerwartetsten ist tatsächlich Svitolina. Die hatte ja ein starkes Comeback nach ihrer Babypause, ich glaube 2023 war es. war noch offensiver, als sie vorher gespielt hat, wie sie da zurückgekehrt ist. Im vergangenen zweiten Halbjahr hatte sie aber doch ein paar Probleme mehr, deswegen habe ich so ein bisschen eher so bei mir im Hinterkopf gewesen. Jetzt, man kann natürlich sagen, Titel in Auckland jetzt zu Beginn des Jahres war schon Fingerzeig, klar, aber ich habe sie da gegen Sonny Cartel gesehen, wo sie sich ein bisschen durchgebissen hat, nicht so gut gespielt hat. Gegen Jovic ging ja im zweiten Satz, war sie dann überlegen, weil der die Puste ausgegangen ist, aber auch da fand ich das Niveau schwankend. Sie hat natürlich Selbstvertrauen aufgebaut, aber ich gebe zu, dass die Ditzer ohne Satzverlust ins Halbfinale stürmt und Andreeva und Goff da glatt rausnimmt, das habe ich nicht kommen sehen. Sie spielt echt stark, ihre Vorhand wirkt echt gut. Sie versucht auch wieder offensiv zu agieren. Sie hatte ja immer wieder ein bisschen diese Gemeinsamkeit mit Zverev, so die beste Spielerin ohne einen Grand-Slam-Titel. Auch die Neigung dazu, ab und zu passiv zu agieren, aber das versuchen sie gerade beide parallel wieder zu bekämpfen. Nur ähnlich wie bei Zverev kommt jetzt auch auf sie oder wartet auf sie jetzt auch eine Gewichtsklasse, die sie in dem Jahr noch nicht gesehen hat, weil der Ball wird von Sabalenka natürlich in der Geschwindigkeit kommen, was ihr sonst vielleicht noch Rybakina oder Kies geben können oder darauf vorbereiten. Die Gegnerin, die Svitolina bei dem Turnier besser hatte, hatten jetzt nicht diese Geschwindigkeit. Vielleicht hilft da ihr Training mit Gael Monfils, also ihrem Ehemann in der Offseason. Ich will dem nicht zu viele Credits geben, weil sie ist die, die so fantastisch spielt. Aber es wirkt zumindest so, als wäre sie gerade weniger anfällig auf schnelle Bälle. Vielleicht hat sie da ein bisschen Übung gekriegt sozusagen. Aber das wird jetzt Sabalenka auf die Probe stellen. Deren bisherige Aufgabe bestand ja eigentlich darin, den jungen Talenten zu zeigen, ja, schon ganz nett, aber für mich reicht's halt doch nicht. Gegen Jovic war das sehr auffällig. Die sah in den Runden zuvor von der Grundlinie oft wie die Spielerin mit mehr Power aus. Gegen Sabalenka wurde sie dann oft überpowert. Klar hängt das auch mit dem ersten Aufschlag viel zusammen, über den Sabalenka enorm dominant ist. Aber sie hat auch gegen Jovic die mittellangen Ballwechsel klar dominiert, was dann weniger mit dem Serve zu tun hat. Einzige kleine Schwäche bei Sabalenka bisher, sie hat teils klare Führungen ein bisschen verschenkt. Gegen Mboko musste sie nach 4-1 in den Tiebreak. Gegen Potapova war es sogar nach 4-0, wo sie noch in Tiebreak musste. Aber sie hat halt ihren Tiebreak-Rekord bei Grand Slams, deswegen passiert da immer noch nichts. Trotzdem, vielleicht jetzt in den ganz großen Matches, muss sie da ein bisschen aufpassen, dass sie da den Fokus nicht verliert.
Ja, ich finde es dann aber auch mental stark von Sabalenka, sich gegen die Youngster dann so durchzusetzen. Ne? Natürlich ist sie da spielerisch überlegen, aber sie weiß ja auch, die ganze Welt guckt da drauf, gerade wenn sich so eine Mboko da durchspielt, noch mehr eine Iva Jovic, die jetzt da von sich hat reden lassen. Also das war also dann schon auch, finde ich, sehr gut, wie sie das durchgezogen hat. Okay, das war die obere Hälfte, dann auch hier der Blick auf die untere Hälfte. Auch da gab es klare Spiele. Pegula hat sich durchgesetzt in zwei Sätzen gegen Anisimova und Rybakina schlägt Iga Świątek in zwei. Dann lass uns mal mit den beiden weitermachen.
Ja, Rybakina überrascht mich jetzt gar nicht so, eher wie glatt es war, aber ich hatte sie im Powerranking vergangene Woche ja, glaube ich, auf 4, auf jeden Fall vor Świątek. Also die Art und Weise, wie sie durchcruised, ist aber wirklich beeindruckend bisher. Also sie hat jetzt gegen Świątek nicht mal eine gute Quote beim ersten Aufschlag, im ersten Satz vor allem. Da kamen jetzt, glaube ich, 41% ins Feld. Auch über das ganze Match waren es, glaube ich, nicht mal 50%. Trotzdem so klar zu gewinnen. Ich meine, die letzten Duelle waren alle in Richtung von Świątek gegangen, muss man auch sagen. Aber der schnelle Hardplatz kam natürlich Rybakina gut entgegen. Half auch dabei, dass sie ihr Spiel durchdrücken konnte, weil ich habe vorhin mal nachgeguckt, es gab von 114 Ballwechseln gegen 80 0 bis 4 Schläge, maximal 4 Schläge lang. Das sind gut 70% aller Ballwechsel. Das ist schon sehr viel. Bei Sabalenka zum Beispiel, die ja auch eher kürzere Ballwechsel mag, waren es jetzt im Viertelfinale gegen Jovic 60%. Also 70% der Ballwechsel ist schon extrem viel. Da hat Rybakina wirklich ihr Spiel durchdrücken können. Für Świątek ist es einfach zu viel an kurzen Ballwechseln, wobei mich schon überrascht hat, dass sie auch bei den Mittellangen ein bisschen unterlegen war. Aber sie hat einfach zu viele Fehler gemacht. Im ersten Satz war das ehrlicherweise auch bei beiden noch der Fall, aber im zweiten hat dann Rybakina richtig gut gespielt. 14 Winner bei nur 5 leichten Fehlern da, 7 Asse geschlagen, ihr erster Aufschlag kam dann ein bisschen besser. Also gegen die Version Rybakinas wird es für alle schwer. Trotzdem, meine Lieblingsaufgabe ist es ja, Jessica Pegula zu unterschätzen. Die hat bisher ehrlich einen starken Eindruck gemacht, ohne Satzverlust auch. Zweite Satz gegen Anisimova war der erste Satz überhaupt in dem Turnierverlauf, der für sie ein bisschen eng war. Hat Titelverteidiger Kies rausgenommen. Jetzt die Finalistin der letzten beiden Grand Slams mit Anisimova rausgenommen. Also sie steht wirklich zurecht im Halbfinale, macht sie so weiter, ist sie nach Sabalenka vielleicht sogar die konstanteste Spielerin auf der Tour, wenn man so guckt, was sie so seit vergangenen US Open so gespielt hat. Im ersten Satz gegen Anisimova war sie sehr gut offensiv, 6 Asse, recht schneller Satz, wirklich, da hat sie sehr konsequent gespielt. Zweiter Satz war wild von beiden Seiten, die Fehler haben sich gehäuft, auch bei Pegula, wenngleich es noch kein Vergleich zu Anisimova war, aber bei 3-5 war es dann auch mal kurz vorm Satzverlust, aber da hat dann Anisimova wieder geholfen mit Doppelfehler. Also das war jetzt, der zweite Satz war nicht gut von beiden, aber es dürfte schon, ich glaube schon, dass es ein enges Match wird, wenn sie den Satz, zumindest die Form vom ersten Satz gegen Rybakina zeigen kann.
Okay, dann brauchen wir jetzt noch deine Tipps bei den Damen.
Ja, also ein bisschen habe ich da schon angedeutet. Also ich sage, an sich sollte ich Pegula als Siegerin tippen, aber vielleicht hilft sie auch, wenn ich sie nicht tippe. Deswegen, ich gehe mit Rybakina und dann ersten Halbfinale sage ich, dass Sabalenka sich schon durchsetzt. Ich glaube, es ist zu viel Power für Svitolina. Mal sehen, wie es ausgeht. Aber Finale hätten wir dann die Neuauflage vom Endspiel der Australian Open 2023, was Sabalenka damals in 3 Sätzen gewonnen hat und was wirklich deutlich besseres Match war, als viele erwartet haben. Also nicht nur ein Draufgeballer. Es wäre auch das 15. Duell zwischen beiden. Sabalenka führt 8-6. Ich hatte Sabalenka ja im Power-Ranking auch an 1, es deutet schon vieles auf sie hin, aber sie neigt dazu, in diesen großen Endspielen ein bisschen zu sehr zu verkrampfen, deswegen, ja, die Gefahr sehe ich auf der anderen Seite ein bisschen weniger beim coolen Roboter. Ich gehe jetzt einfach mal auf Rybakina, dann hast du den Weg frei, falls du auf Sabalenka gehen willst.
Jawohl, das ist doch mal gut. Ja. Wir unterscheiden uns sogar in 2 Dingen diesmal. Ich sage, Sabalenka setzt sich durch, 5-1 im Head-to-Head gegen Svitolina und Pegula Rybakina 3-3 habe ich gesehen und jetzt gehe ich einfach mal mit Pegula und glaube, dass die da irgendwie durchkommt, weil ich sie eben dann auch schon häufig unterschätzt habe. Mal
gucken, du lernst aus deinen Fehlern, anders als ich.
Jetzt kommt es vielleicht auch irgendwie anders, wer weiß. Ja. Und dann glaube ich ja, dass sich Sabalenka im Finale durchsetzt gegen Pegula. Das wäre jetzt mal so mein Take. Aber wir wissen es natürlich nicht. Morgen schon die Halbfinals, also am Donnerstag ab 9.30 Uhr. Sabalenka gegen Svitolina und dann Pegula gegen Rybakina im Anschluss. So, jetzt haben wir über diese Halbfinalisten gesprochen. Das bedeutet natürlich, dass aber auf der anderen Seite auch welche rausgeflogen sind und die sind auch ziemlich deutlich rausgeflogen. Goff, Świątek, Anisimova, eine ganze Reihe an Topspielerinnen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mal irgendwie versuchen willst, das irgendwie einzuordnen oder zu ranken, aber wer von denen, die ich jetzt gerade genannt habe, macht dir da am meisten Sorgen?
Ah, Ranking fällt mir tatsächlich schwer, weil sie machen mir alle ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Also es gibt ja einfach nur Ausrutscher, wo man sagen kann, okay, das war mal dieses eine Match, aber das sehe ich bei allen drei nicht so. Ich fange mal mit Anisimova an, da habe ich die Fehlerzahl im zweiten Satz vorhin verschwiegen. Es waren 31 unerzwungene Fehler, nicht im Match, in einem Satz. Da wird es dann ein bisschen schwer. Was ich bei ihr aber noch besorgniserregender fand, ist, wie sie sich auf dem Platz ein bisschen verhalten hat. Also sie hat mit den Tränen auf der Bank gekämpft, war in dem Satz aber voll drin noch eigentlich. Dann weint sie Ende Satz 2 schon halb auf dem Platz, obwohl sie da teilweise selbst nach einem Punktgewinn noch. Also sie hat wirklich die Nerven verloren und teils in Richtung der Box geschrien und das war schon fast eine Theateraufführung mit den ganzen Dramen. Also was sie da gezeigt und durchlebt hat und auch der Gegnerin gezeigt hat und wenn da dann noch fokussiert aufs Tennis zu bleiben und wirklich ruhig nach Lösungen zu suchen, ist halt fast unmöglich. Also da müssen wir wirklich beobachten, wie sie jetzt mit diesen gestiegenen Erwartungen an sich selbst auch klarkommt, wenn es halt die eine oder andere Niederlage auch mal setzen wird, weil so wird es nicht funktionieren. Bei Świątek habe ich vergangene Woche ja schon mehr dazu gesagt, deswegen ein bisschen kürzer diesmal. Es fällt halt auf, dass sie gerade wenig Sicherheit in ihren Schlägen hat, gerade auch Grundlinie ungewöhnlich, 10 Winner, dafür 25 leichte Fehler gegen Rybakina. Erster Aufschlag kam zu wenig, 55%, ihr zweiter ist weiter eine Einladung für die Gegnerinnen. Dann hat sie diese Phasen weiterhin, wo sie mal wegbricht, auch zu Beginn von Satz 1, stand es ganz schnell 0-3. Ihr Weg ist ja dann oft noch härter zu schlagen, was bei ihr aber selten erfolgreich ist und meist nur zu noch mehr Fehler führt. Sie braucht jetzt so eine Reset, vielleicht mal eine Pause jetzt. im Februar einfach ein paar Wochen mal irgendwie ja am Spiel arbeiten, am Ausschlag. Dann geht's nach Indian Wells, da was ja von den Bedingungen eigentlich gut liegt. Und nach Miami kommt dann ja schon die geliebte Sandplatzsaison. Und danach wissen wir mehr, auch ob vergangenes Jahr, wo es nicht so gut lief, da ein Ausrutscher war. Aber ja, danach können wir mal schauen, wie es so bei ihr aussieht. Bei Goff reden wir ja oft über das Gleiche. Wir müssen wohl akzeptieren, dass die immer diese unerklärlichen Auftritte einstreuen wird, wo dann nichts mehr geht. Es passiert es nicht, kann jederzeit auch mal ein Grand Slam-Titel rauskommen. Das hat sie uns auch schon gezeigt. Nur man weiß halt nie bei ihr, wann es dann aus dem Ruder läuft. Das kann mitten in einem Match auch anfangen. Also gegen Goff Muchova ist es davor auch schon kurz losgegangen. Im dritten Satz alles im Griff. Eigentlich 4-1 vorne, glaube ich, war es, als Muchova 10 schlechte Minuten hatte. Und dann plötzlich begann Goff zu wackeln und konnte die Vorhand nicht mehr schwingen. Hat die wirklich nur noch so komisch geschoben und ist bei dem Schlag immer so gehüpft. Also das war wirklich, als hätte sie gerade verlernt, wie man die schlägt. Da hat sie wirklich Glück gehabt, dass Muchova sie da davonkommen hat lassen. Also der Aufschlag auch entweder da oder nicht, aber da hat sie dann noch ein oder zwei freie Punkte gekriegt, die sie gerettet haben. Und gegen Svitolina ging halt dann vom Start weg nichts. Also erstes Spiel schon drei leichte Fehler und ein Doppelfehler. Und das war halt nur der Anfang davon. Also Goff hat, glaube ich, von den kurzen Ballwechseln 19 gewonnen, Svitolina 35. Das sind Welten, die sie da trennen. Und normal würde ich beim Ausschlag und Return an einem normalen Tag eher Goff sogar einen leichten Vorteil zu sprechen. Aber da ging halt gar nichts. Sie hat in dem ganzen Match 3 Winner geschlagen und 26 leichte Fehler produziert. Also das wird schwierig, mit den Zahlen ein Match zu gewinnen. Ihr erster Ausschlag war auch im Schnitt um 16 km/h langsamer als gegen Baptiste noch. Und das zeigt halt nur, wie groß diese Verunsicherung war. Sie wollte auf keinen Fall einen zweiten Aufschlag schlagen müssen und hat dann beim ersten auch rausgenommen. Und ja, es ist schwierig, da eine Lösung zu finden bei ihr, finde ich, weil manches ist technisch, manches, daran arbeiten sie natürlich die ganze Zeit schon, manches wirkt aber auch mental. Für mich wird sie weiter erstmal die Spielerin bleiben, die jederzeit einen Grand Slam gewinnen kann, aber dann auch Tage hat, wo du denkst, hey, wie ist die in die Top 100 gekommen?
Ja, und dann gab es ja noch diese Situation, als sie da in den Katakomben versucht hat, wirklich ein stilles Plätzchen zu finden, um den Schläger zu zerhauen. Hat danach gesagt, ja, auch nicht ganz so leicht, wenn wirklich alles gecovert ist mit den Kameras und so. Aber konnte ich schon verstehen, dass sie da irgendwo auch mal den Frust ein bisschen rauslassen wollte. War dann ja doch eingefangen von den Kameras. Okay, gut, jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen, dass es bei manchen Spielerinnen nicht so gut funktioniert hat. Lass uns vielleicht mit was Positivem rausgehen in dieser zweiten Australian Open Folge. Eine kommt dann ja noch Anfang nächster Woche. Was ist dir besonders aufgefallen? Kann geschlechterübergreifend sein in Bezug auf die Frauen als auch auf die Männer, irgendwie so Dinge, die du vielleicht im positiven Sinne noch mitnimmst aus diesem Turnier?
Bei den Männern fange ich dann mit Leonard Tien tatsächlich nochmal an. Er hat echt einen Sprung gemacht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Wie schon gesagt, Grundlinie Top 5, Niveau definitiv. Aufschlag wird es halt am Ende entscheiden. Er ist mit 1,80 nicht der allergrößte für einen Tennisprofi. Alcaraz zeigt, dass man da trotzdem gut servieren kann. Aber ja, muss man mal gucken, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Sonst gab es bei den Herren ja auch kaum Überraschungen. Ich meine, Elliot Spisiri hat mir ganz gut gefallen. Ja, auch ist mein Schützling so ein bisschen in Anführungszeichen. Aber und viele Alcaraz und Djokovic-Fans verfluchten ihn, weil er ja so unfähig war, diesen Sinner da zu schlagen, der da angeschlagen war von der Hitze. Aber im dritten Satz hat er sicher ein bisschen, hat ihm die Erfahrung gefehlt und mit der Pause und alles umzugehen. Klar, im vierten Satz hat Sinner auch wieder echt gut gespielt. Deswegen, ich habe da schon gute Ansätze bei Spisiri gesehen. Bei den Damen natürlich Iva Jovic. Ja, da habe ich bei unserem Draftspiel schon gemault, dass sie wegen dieses einen Turniers, wo dann irgendwie keine mitgespielt hat, so schon so weit hoch ins Ranking gerutscht ist, weil sie das gewonnen hat. Ich habe sie trotzdem genommen, was ein bisschen verrät, was ich in ihr sehe, nämlich Top 10 oder Top 5 Potenzial und zwar relativ bald sogar schon. Das hat sie für mich in den ersten Wochen des Jahres auch bestätigt. Bei ihr ist es die gleiche Sache wie bei Tien. Ihr Ausschlag wird entscheiden, ob sie auch um die ganz großen Titel mitspielen kann. Da hat sie für mich schon noch Nachholbedarf. Ich habe das Match gegen Svitolina erwähnt, das war auch so ein kleines Break-Festival im ersten Satz. Also da ist Jovic noch sehr angreifbar. Sie ist nicht die allergrößte. Die WTA hat ihr Profil jetzt überholt, gibt jetzt 1,73 an. Das sollte reichen, um bei den Damen einigermaßen guten Ausschlag hinzubekommen. Kerber hat es auch geschafft. Die hatte natürlich noch den Linkshänder-Vorteil. Dennoch war Jovic jetzt die jüngste Spielerin seit Venus Williams 1998, also schon eine Weile her, die Australian Open ins Viertelfinale ohne Satzverlust gekommen ist. Also ich denke schon, von der werden wir in der Zukunft noch mehr hören. Und
da muss ich noch einmal ganz kurz rein. Zumal, das eine ist ja das Spielerische, hat mich auch sehr überzeugt. Ja. Aber ich finde auch,
mental, ja.
Ich höre immer, ja, ne, mental und aber auch so das, also wie... was sie so dann, wie sie mit dem Ganzen so umgehen, weißt du? Also ja. Klar, die ist dann voll im Fokus, kommt hier ins Viertelfinale, Pressekonferenz beim ersten Slam des Jahres und die Art und Weise, wie sie sich da hinsetzt, mit so einer gewissen Natürlichkeit, mit einem Lächeln im Gesicht, aber auch mit dieser Fokussiertheit und hat gesagt, sie ist sehr, sehr zielstrebig und konnte nie verlieren, damals schon gegen ihre Schwester nicht und so. Also das ist so... Also die wirkt sehr, sehr klar und diese Komponente brauchst du ja auch neben der spielerischen.
Definitiv, sie bekommt ja auch immer Tipps von Novak Djokovic, auch wenn ihr Spiel aber nach Belinda Bencic modelliert ist. Und damit auch kann ich die Brücke jetzt schlagen, ist ein bisschen zufällig, aber es funktioniert, weil ich wollte noch auf Bencic, Gegnerin auf der Australian Open zu sprechen kommen, die sie dort geschlagen hat, nämlich Nicola Batumkova, weil das war ein sehr, sehr gutes Match, fand ich, und die spielt vom Stil her, also auch wieder eine Tschechin und spielt vom Stil her sie hat sich selbst mit Alcaraz oder Federer so gesagt oder versucht sie zumindest über, aber ich sehe den Vergleich ein bisschen naheliegend dazu Muchova, also wirklich auch sehr variantenreich und ja, vielleicht sogar auf der Rückhand ein bisschen besser, finde ich. Muss noch lernen, aber gerade bei der Konstanz hat in jedem der drei Hauptrunden-Matches einen Satz 6-0 verloren, ja. Aber die ist erst 19, deswegen ja, sollte man, glaube ich, auch im Blick behalten.
Ja, ich werfe noch schnell Madison Inglis mit rein. Klar, die musste dann in der dritten Runde nicht antreten gegen Naomi Osaka, die dann ja rausgezogen hat. Das haben wir jetzt heute nicht groß thematisiert. Aber diese Madison Inglis, das war nochmal so eine, für die Australier, so eine Feel-Good-Story irgendwie. Stand noch nie in den Top 100 und durfte dann da dieses Spiel spielen gegen Iga Świątek mit so einem Lachen im Gesicht und so. Das war auch auf jeden Fall was ich noch so positiv mitnehme. Okay, Stefan, dann sind wir doch durch mit Folge Nummer 2 und hören uns am kommenden Montag nach den Finals nochmal wieder, können dann auflösen, wer dann irgendwie wie performt hat und wer gewonnen hat. Und bis dahin kann ich natürlich sagen, hört uns überall, folgt uns überall, gerne auch auf YouTube. Kommentarfunktionen gibt es auf verschiedenen Portalen, wird zum Teil ja auch genutzt, finden wir ganz gut. Kann man immer mal gucken, wie ihr das zu Hause so gesehen habt. Und ansonsten würde ich sagen, Stefan, hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.
Bis dann.